Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Wer schon mal die Wohnung eines verstorbenen nahen Menschen ausräumen musste, die Wohnung des Vaters zum Beispiel, der weiß, wie viele Erinnerungen da hochkommen, wie viele starke, bedrängende Gefühle bei allem, was man da in die Hand nimmt. Und in so einer Situation ist die Hauptfigur im neuen Roman von Dana von Suffrin. Nochmal von vorne heißt das Buch und Dana von Suffrin ist jetzt in München für uns im Studio. Guten Tag, Frau von Suffrin.
Guten Tag, hallo.
Es geht in dem Roman eben um den Tod eines Vaters, auch um den Tod einer Mutter. Es geht um eine Familie im Dauerstreit, um Geschwister, die jahrelang nicht miteinander reden und all das vor dem Hintergrund der deutsch-jüdischen Geschichte. Also alles schwere Themen, aber Sie erzählen von all dem in einer ungewöhnlichen Tonlage. Im Buch ist mal die Rede von einem traurigen Heiterkeitsrausch und ich dachte, vielleicht trifft das die Tonlage des Buches, also zumindest an vielen Stellen ganz gut. Oder was meinen Sie, taugt das als Stilbeschreibung, trauriger Heiterkeitsrausch?
Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Die Figuren oder das Personal des Romans schwankt wirklich die ganze Zeit zwischen sehr starken Emotionen und das fasst das ganz gut zusammen, glaube ich.
Ich würde vielleicht mal gern kurz ein Beispiel vorlesen. Wir haben uns auch darauf geeinigt, weil sie leicht verschnupft sind und das dann vielleicht nicht so günstig ist. Ich lese mal ein paar Sätze vor, dass man mal einen Eindruck davon bekommt, wie sie da erzählen. Geht es um die Küche dieser Familie. Unsere Küche war übrigens ein abscheulicher Ort und obwohl sie uns alle mit Unbehagen erfüllte, kamen wir nie auf die Idee, etwas daran zu ändern. Sie war von oben bis unten mit erschreckend hässlich braunen Schränken ausgestattet, aus denen uns allerlei Plastikschüsseln, vergilbte Thermoskannen und Eierbecher aus Kunststoff auf den Kopf fielen, sobald man sie öffnete. Überall waren diese Schränke, sodass man sich kaum umdrehen konnte, geschweige denn Platz zum Schneiden oder Kochen hatte. Der Kühlschrank war voll mit offenen Plastikpackungen, unansehnlichem, halb verfaultem Gemüse und offenen Colaflaschen, sodass ich auf der Suche nach Essen jahrelang beinahe täglich enttäuscht wurde. Das mal ein Ausschnitt aus Ihrem Roman, Dana von Suffrin. Das ist ja auch so eine Übertreibungsästhetik, oder? Bei allem noch mal einen Zahn höher drehen, bei allem, was Sie beschreiben.
Ja, das ist natürlich wahr. Also das Ganze oder der Blick der Ich-Erzählerin ist natürlich einer, der gerne ein bisschen überdreht ist.
Und was auffällt neben diesem traurig, komischen, überdrehten Ton bei ihrer Art des Erzählens. Es gibt sehr, sehr lange Sätze in ihrem Buch. Einen habe ich gefunden, der zieht sich über anderthalb Seiten hin. Ich weiß aber gar nicht, ob das jetzt der längste ist. Diese langen Staccato-Sätze, die entwickeln so einen ganz eigenen Sog, fand ich. Wie ist es denn zu diesen langen Sätzen gekommen?
Also ach du Schande, anderthalb Seiten, das erschreckt mich jetzt selbst. Ich habe das nie gezählt.
Stimmt aber.
Aber das glaube ich Ihnen. Die meisten, also wenn ich das richtig sehe, sind die meisten dieser Sätze in der Vergangenheitsebene. Also wenn man so möchte, in der Kindheitsperspektive der Ich-Erzählerin oder aus der Kindheitsperspektive. Und ich finde Kindheitsperspektive halt wirklich einen total guten Kunstgriff, weil Kinder können ja irgendwie alles beobachten und sehen alles, nehmen viel mehr wahr, als man als Erwachsener denkt, aber trotzdem fehlt immer sozusagen das letzte Schäuflein Interpretation fehlt und das ist da so ein bisschen wiedergegeben, so diese Ich-Erzählerin als Kind von 10, 12 Jahren beobachtet alles, was die Erwachsenen machen und da kommt eben das raus, was man, wenn man so möchte, ein bisschen die Botschaft des Romans ist, obwohl diese Figuren die ganze Zeit sich wirklich bescheuert verhalten, hat jede halt auf ihre Weise recht und das ist so ein bisschen der Trick, also diese langen Sätze helfen mir ein bisschen dabei, diese großen Ambivalenzen zu zeigen. Also so innerhalb eines Satzes verändert sich die Stimmung einfach mehrfach und ich glaube, das kommt einfach dem nahe, was ich gemeint meine. Diese Figuren sind wenig statisch, die ändern dauernd ihre Emotionen und weil die auch permanent streiten und im Widerstreit stehen, hat sich das halt angeboten, das so zu machen. Aber das ist jetzt auch keine Sache, die ich lange geplant hätte. Das ist einfach so passiert.
Mhm. Versuchen wir das mal aufzudröseln anhand ihrer Erzählerin erst. Mal Rosa, ihre Ich-Erzählerin. Am Anfang des Romans bekommt sie einen Anruf und eben die schreckliche Nachricht, dass ihr Vater im Krankenhaus gestorben ist. In was für einer Verfassung ist denn die Rosa, als sie diesen Anruf bekommt?
Ach, Rosa hat sich eigentlich über die Jahre so eine Art künstlichen Gleichmut angezüchtet, der aber nicht besonders fest sitzt. Also sie hat ihr Leben, sie hat irgendwie eine Trennung hinter sich, wie wir alle, lebt alleine, ist so Ende 30 und hat sich von ihrer Familie oder wurde von ihrer Familie auch entfremdet. So ganz ist das nicht klar. Die Mutter ist verschwunden. Um den Vater hat sie sich schon gekümmert, aber sie hatte auch kein so ganz enges Verhältnis. Und vor allem ihre große Schwester hat sie auch im Stich gelassen und ist auch irgendwohin abgehauen und keiner weiß so richtig, wo die große Schwester steckt. Aber Rosa ist es gelungen, sich ihr Leben trotzdem ein bisschen so einzurichten. Sie geht einem Job nach und hat so eine Art von Stabilität, die aber doch ziemlich fragil ist, wie sie merken wird.
Und dieser Tod des Vaters löst aus, auch diese Situation, die Wohnung auszuräumen des Vaters, viele Erinnerungen an ihre Kindheit, an ihre Herkunftsfamilie, eben ihren jüdischen Vater Mordi, ihre deutsche Mutter Veronika, ihre Schwester Nadja. Das ist ja eine Familie, in der ja so gut wie nichts funktioniert, oder?
Genau. Also die Familie ist schon extra so angelegt, dass sie maximal dysfunktional ist. Also alle Figuren reden immer aneinander vorbei. Es wird auch häufiger thematisiert, dass diese Eltern überhaupt nicht zusammenpassen und eigentlich eher, die Mutter ist vielleicht eher aus einem Trotzmoment zum Vater gegangen. Der Vater, da weiß man auch nicht genau. Also alle befinden sich auf der Suche nach irgendetwas, was es wahrscheinlich gar nicht zu finden gibt auf der Welt.
Und steckt hinter diesem Trotz der Mutter. Also Sie erzählen auch auf eine Weise, dass vieles nicht ausgesprochen wird, sondern nur so in Andeutungen da ist, in kleinen Spuren da ist in dem Roman. Und man erfährt zum Beispiel über diese Mutter, dass sie sehr leidet unter der deutschen Schuld, vielleicht auch unter der Schuld ihrer Familie. Das wird nicht so genau ausgeführt. Und ist das dann ein Moment des Trotzes, dass sie auch aus dieser empfundenen Schuld heraus sich diesen jüdischen Mann sucht?
Genau. Also die Mutter hat irgendeinen NS-Hintergrund, wie viele Deutsche, und entwickelt daraus so eine Art von Philosemitismus, die ich halt extrem witzig fand. Mhm. Und dann nimmt sie die erste Gelegenheit wahr, nach Israel zu gehen, macht da so einen Aktion-Sühnezeichen, Freiwilligendienst und lernt dann erst, eigentlich ist es ihr auch fast egal, welchen jüdischen Mann sie kennenlernt. Sie lernt dann erst Mordis Bruder kennen und dann später trifft sie einen dieser Brüder wieder und heiratet den dann auch sofort. Da geht es natürlich schon darum, die Eltern zu verärgern.
Und da kann man sagen, dass die Last der deutschen Geschichte ungeheuer auf diese Familie drückt. Also einmal über diese Entscheidung, diese Trotzentscheidung der Mutter, aber auch mit all dem, was der jüdische Vater mit sich rumträgt, nicht wahr?
Absolut, genau. Also es gibt ja auch so historische Episoden im Roman, die verschiedene Episoden aus der Vergangenheit zeigen und die aber so ein bisschen vom Himmel fallen. Also keine dieser Figuren ist irgendwie direkt involviert, außer vielleicht Mordi in die israelische Geschichte. Aber dennoch wirft das eben diesen riesigen Schatten auf alles, was die machen. Und ich wollte eben zeigen, wie Geschichte eben in uns weiter transportiert wird, und zwar anhand ganz kleiner, oft auch total trivialer Details.
Mhm. Sie haben in einem Interview zu dem Buch gesagt, dass die Arbeit an diesem Roman für Sie jahrelang eine Herausforderung war. Wenn ich es richtig im Kopf habe, haben Sie 2019 damit angefangen schon, dass Sie immer wieder neu geschrieben haben, die Kapitel wieder umgestellt haben. Können Sie sagen, was Ihnen da so große Schwierigkeiten gemacht hat bei dem Buch?
Ja, das sage ich sehr gerne. Also ich habe wirklich 2019 angefangen und alles, was Vergangenheitsebene ist, also sowohl diese historischen Kapitelchen als auch diese 90er-Jahre-Geschichte, die dann auch oft in Tel Aviv spielt und so weiter, da hatte ich sofort den Ton und das ist mir gar nicht schwer gefallen. Also da kann ich dann auch wirklich mal 10 Seiten runterschreiben und ich musste das aber irgendwie in eine Gegenwartsebene fassen. Sonst hätte ich einfach nur wirklich, also der Roman hat ja so schon keine normale Dramaturgie und ist jetzt auch nicht gerade der klassische Roman, in dem die Figuren sich irgendwie entwickeln. Der ist ja eh schon ziemlich fragmentisch, wenn
aber
man so möchte.
Ich muss mal sagen, eine interessante Dramaturgie hat er aber auf jeden Fall.
Ah ja, vielen Dank. vielen Dank. Aber das sind die Sachen, die mir gar nicht so besonders liegen. Und ich musste dann aber so eine Gegenwartsebene schreiben, um diese Vergangenheitsepisoden einzuhängen. Sonst wären die ja einfach nur so im Raum herumgeschwirrt und das wäre seltsam gewesen. Und da habe ich dann immer versucht, also eigentlich habe ich versucht, immer eine noch krassere Geschichte zu schreiben. Und das hat aber gar nicht funktioniert, bis ich irgendwann in Zusammenarbeit mit meinem Lektor kapiert habe, dass diese Geschichte total schlicht sein muss. Und ich dachte, na gut, Vater stirbt, Wohnung wird ausgeräumt, habe ich irgendwie alles schon tausendmal gelesen. Aber das macht überhaupt nichts, weil die großen Geschichten sind halt auch einfach schon tausendmal passiert. Aber man kann sie ja trotzdem immer wieder neu erzählen. Und das sind halt irgendwie diese sehr wichtigen Ereignisse in einem Leben. Klar, haben wir von denen schon gelesen. Aber auf das Wie kommt es halt an.
Apropos neu erzählen oder weitererzählen. Bei Ihrem Debütroman Otto gab es auch einen jüdischen Vater und zwei Töchter. Also eine ähnliche Konstellation oder die gleiche wie in diesem neuen Roman. Ist der neue Roman auch so eine Art Fortschreibung Ihres Debüts?
Das war... Also ich wusste, dass ich nochmal einen Familienroman schreiben will und deswegen hat der Roman auch diesen Titel, weil ich dieses nochmal von vorne, ich war davon am Anfang gar nicht so begeistert vom Titel, aber das war nun mal der Name meines Word-Dokuments. Man muss das ja irgendwie benennen. Und und ich wusste, mich interessiert Familie total. Und im ersten Roman habe ich sehr stark auf so Vater und Tochter fokussiert und ich dachte, mich interessieren aber auch die Geschwister eigentlich. Und das kam im ersten Roman so ein bisschen zu kurz und dann dachte ich, ich mache das nochmal. Und naja, diese deutsch-jüdische Familie mache ich natürlich, weil ich die am besten kenne. Also so, das finde ich eigentlich immer naheliegend und ich glaube halt auch, dass diese Geschichte, die da erzählt wird, also eine Geschichte von Entfremdung und sich gegenseitig nicht verstehen und herumschreien und diese Lärmkulisse, ich glaube, das kann man ja übertragen. Also das ist ja ein Kontext, der insgesamt halt für irgendwas sehr Unvollkommenes steht und ich hoffe einfach, dass man darin auch irgendwas Universelles finden kann und das eben nicht immer nur auf den deutsch-jüdischen Kontext reduzieren muss.
Und Sie sagen, Sie kennen so eine deutsch-jüdische Familie am besten, weil Sie selbst so eine Geschichte haben.
Genau.
Und Sie haben in einem Gespräch über den Roman auch gesagt, Sie hätten auch eine Version, also dieses neuen Romans, mit einem tragischen Ende geschrieben, aber die hätten Sie dann wieder verworfen. Warum das?
Genau, also am Anfang sind sogar noch sehr viel mehr Figuren gestorben und ich wollte sogar die Schwester, nach der Rosa sucht, sterben lassen am Ende. Und das war dann aber wirklich so, dass die Zeiten dermaßen düster geworden sind. Und wie gesagt, ich habe einige Jahre an diesem Roman geschrieben und dann kam Corona und dann kam der Krieg und dann kam der nächste Krieg. Und dann dachte ich mir, es muss jetzt ja vielleicht keine große Versöhnung am Ende geben, aber es dürfen nicht alle sterben. Also irgendwie darf man nicht so ganz hoffnungslos den Leser zurücklassen und ich wollte das einfach auch nicht. Und dann hat sich das natürlich angeboten, die Geschichte nochmal ein bisschen umzuschreiben.
Nochmal von vorne heißt der Roman von Dana von Suffrin. Bei Kiepenheuer und Witsch ist der erschienen mit 230 Seiten. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr, sehr gerne.
Straßenkritik.
Ja, Straßenkritiken, die haben wir immer wieder in dieser Sendung, weil wir wissen möchten, was Sie lesen. Deshalb hauen wir Sie auf der Straße an und fragen, welches Buch Sie gerade beim Wickel haben. Letzte Woche war ja Buchmesse in Leipzig. Da haben wir unsere Besucherinnen am Messestand auf die Bühne geholt. Zum Beispiel Lucia Lenzström aus Leipzig. Und die habe ich dann dort so straßenkritikmäßig gefragt, welches Buch haben Sie denn gerade gelesen?
Ein Kinderbuch, David Wiesners Strandgut, also David Wiesner ist ein Amerikaner und das ist ein Kinderbuch, was gänzlich ohne Worte auskommt. David Wiesner ist Schriftsteller, aber auch Illustrator und er hat dieses Buch illustriert und erzählt die Reise einer Unterwasserkamera, die eines Tages am Strand angespült wird. Ein Junge, der im Urlaub ist und sich ein bisschen langweilt, findet diese Kamera, rennt ins nächste Fotogeschäft und lässt sie entwickeln. Und wartet darauf, dass es entwickelt wird und nachdem die Fotos fertig sind, sieht er sich die an und findet so eine ganz neue Welt unter Wasser und kann diese Reise nachvollziehen, die diese Kamera getan hat und das auf eine richtig verspielte, liebevolle, kindliche Art und Weise, die aber trotzdem irgendwie für Erwachsene auch total spannend ist. Ich kam damit in Berührung, als ich auf dem Literaturfestival in Berlin gearbeitet habe. Dort war er nämlich vor Ort und da habe ich das erste Mal dann angeschaut. Und man hat wirklich miterlebt, wie die Kinder Wow-Momente hatten und wie die wirklich sprachlos waren oder wie die verwundert waren, wenn das nächste Foto gezeigt wurde. Und seitdem habe ich es mir auch schon öfter angeguckt und verschenke es auch gerne, zum Beispiel an meine Nichten. Die haben das auch alle.
Strandgut, das Buch von David Wiesner, ist bei uns im Carlsen Verlag erschienen mit 40 Seiten. Knapp 11 Euro kostet das Buch. Empfohlen wird es für Kinder ab 5 Jahren. Jetzt möchten wir Ihnen hier den ersten Roman von Luca Mael Milch vorstellen. Luca Mael Milch hat Übersetzungen veröffentlicht, unter anderem des Romans Happy End von Andrew Sean Greer. Außerdem Beiträge in Literaturzeitschriften, in Anthologien. 7 Sekunden Luft heißt jetzt das Romandebüt und das hat Maha El-Hissi für uns gelesen. Guten Tag, seien Sie willkommen.
Hallo, schönen guten Tag.
7 Sekunden Luft, dieser Romantitel. Würden Sie uns den erstmal interpretieren? Was hat es damit auf sich?
Ja, 7 Sekunden Luft ist der Versuch, auf und durchzuatmen, ist der Versuch, eine Pause einzulegen, zur Ruhe zu kommen. Und damit beginnt auch der Roman. Wir lernen gleich am Anfang die Hauptfigur Sela kennen. Sie kommt an. Wir wissen noch nicht, was sie alles hinter sich hat. Arbeitet im Palliativdienst bzw. legt da eine Pause ein. Und atmet erstmal durch. Und dann merkt man auch sofort, wie dadurch sehr viele Details beschrieben wird, wie der routinierte Alltag, den Sela sonst nicht so ganz wahrgenommen hat oder aufarbeiten konnte, dann nicht mehr so im Vordergrund steht. Stattdessen ganz viele Details über langsame Abläufe. So fängt der Roman tatsächlich an.
Und bekommt man dann allmählich ein Bild davon, was für ein Leben diese Hauptfigur führt, diese Sela?
Eigentlich ganze 4 Leben. Oder man könnte auch sagen, der Roman handelt von 4 Hauptfiguren, die alle den Namen Sela tragen. Es gibt Sela, das kleine Kind, das zusammen mit einer alleinerziehenden Mutter in einfachen Verhältnissen aufwächst. Sela macht Musik und guckt viel fern. Es gibt Sela als Teenager, das wäre das 2. Leben und in dem Teil des Romans geht es ganz viel um Gewalt. Da wird sehr viel Alkohol konsumiert, da wird auch physische Gewalt erlebt. Und im 3. Leben ist Sela eben eine Person, die sich eine Auszeit vom Alltag wünscht, die sich zurückzieht und sich diesem Alltag entzieht. Und im 4. Leben, erfahren wir, wie Selas Mutter, die ausgerechnet an einer Verengung der Atemwege erkrankt ist, dann im Sterben liegt und Sela verabschiedet sich von der Mutter, zu der sie eigentlich kaum eine Beziehung hatte.
Das sind ja 4 Lebensabschnitte, die eigentlich chronologisch aufeinander folgen, ne? Werden die auch so chronologisch erzählt oder wie ist das dramaturgisch gebaut in dem Buch?
Tatsächlich umgekehrt, also so mit der Text arbeitet so mit Schnitten und es hätten auch 4 Kapitel sein können, so ist der Text allerdings nicht aufgebaut. Der Roman ist polyphon und arbeitet mit einer Vielstimmigkeit dieser Figuren. Jedes Mal wird eine ganz neue Stimme für die Figur Sela kreiert, es wird immer aus einem ganz anderen Blickwinkel erzählt und das Ganze tatsächlich in keiner chronologischen Abfolge. Jedes Mal wechselt auch die Stimme und die Erzählhaltung und die Erzählperspektive, die wechseln alle komplett und wir lassen uns jedes Mal auf 1 der 4 Leben ein, beziehungsweise auf 1 dieser 4 Hauptfiguren.
Und Sie haben ja schon angerissen, dass dieses Motiv des Atmens eine Rolle spielt auf verschiedene Weise bei der sterbenden Mutter zum Beispiel, aber eben auch bei der Hauptfigur. Geht denn dieses Atmen, geht das vielleicht auch in die Sprache des Romans ein? Hat das was Atmendes, wie da erzählt wird?
Das tut es tatsächlich, also sowohl die Sprache als auch die Formen. Ich nenne vielleicht jeweils ein Beispiel. Der 2. Satz im Roman sticht gleich ins Auge. Der ist ziemlich lang, fast 12 Zeilen lang und besteht aus mehreren Nebensätzen. Und man merkt gleich am Anfang, wie die Figur jetzt durchatmet. Man merkt auch, wie die Sprache jetzt auch einfach viel Raum für Luft kreiert. Und ganz am Ende des Romans oder gegen Ende des Romans wird das tatsächlich explizit. Da denkt die Figur auch laut über Punkt, Komma und Semikolon nach und darüber nach Gedanken in die Länge zu ziehen, den Punkt doch ein wenig hinauszuzögern. Das ist alles so ein sprachliches Atmen des Textes, könnte man sagen. Und was die Form bezieht, da macht der Roman etwas sehr Interessantes, ungefähr auf Seite 175 ist das. Ich nenne das jetzt eine typografische Atemübung. Der Roman übt so das Atmen performativ ein. Auf Seite 175 findet man ein einziges Wort. Einatmen steht drauf. Man blättert weiter auf der nächsten Seite. 1, 2, 3. Diese Zahlen sind auf der Seite verteilt. Und so geht es ungefähr über 9 Seiten weiter, wo der Roman einfach mit ganz vielen Lücken und mit Auslassungen und mit einer Entschleunigung arbeitet. Und erst 9 Seiten später kehrt der Text zu der Form zurück, die man bisher kannte, also aus Sätzen und Absätzen bestehend, und dann wird weitererzählt. Es ist fast wie wenn der Akt des Erzählens selbst sich damit auch die Zeit lässt und es kommt dann zu einem sehr intensiven Teil danach.
Und diese typografische Atemübung, wie Sie das gerade genannt haben, das hat ja was Experimentelles in so einem Prosa-Fluss, also ein experimenteller Roman, könnte man vielleicht sagen, mit einem gelungenen Romanexperiment?
Auf jeden Fall mit einem wundervollen Spiel mit Auslassungen, mit einem leisen Erzählen, mit einem Diminuendo. Und die vielen Stimmen werden am Ende dieses Experiments ja auch zusammengeführt. Und was auch sehr markant ist an diesem Roman, der trägt ja den Titel 7 Sekunden Luft. Ab und zu wird aber doch bis 8 gezählt zum Beispiel. Und das ist ganz klug gemacht, sodass keine neue feste Zeitordnung entsteht, sondern einfach Raum zum Durchatmen.
In dem Roman 7 Sekunden Luft von Luca Mariel Milch im Heimann Verlag ist der Roman erschienen. Mit 264 Seiten für 23 € ist der Roman zu haben. Vielen Dank an Maha El-Hissi. Wölfe in Rudeln kochen Nudeln mit Pudeln. Solche Perlen hat Hans von Trotha für uns gefunden, unser Mann für besondere, besonders komische oder behämmerte Buchtitel. Und hier ist seine Auswahl für den Monat März, unter anderem mit den Wölfen in Rudeln, für unsere Buchtitelauszeichnung als Mops des Monats.
Der Mops des Monats.
Letztendlich sind wir dem Universum egal, behauptete Büchermerz. Das hieße, dass wir uns erst recht um uns selbst kümmern müssen. Fangen wir bei den Tieren an. Empfehlungen einer Hauskatze gibt es aktuell unter dem Titel »So erziehst du deinen Menschen«. Außerdem, wie wir Katzen glücklich machen und hinter jeder großartigen Frau steht eine besondere Katze. Ja klar, für Hunde gibt es auch so etwas. Immerhin Persönlichkeitsanalyse für Hunde und, falls das nicht reicht, wie ich meinen Hund endlich verstehe. Zu anderen Tieren liefert der Merz das Liebesleben der Vögel, auch Bienen haben Schweißfüße und Wölfe in Rudeln kochen Nudeln mit Pudeln. Apropos Nudeln. Eine Neuerscheinung auf dem klar überversorgten Feld der Kochbücher versucht es damit, einen ausgesprochen schlichten Titel einfach zweimal zu wiederholen, um Kompetenz zu behaupten und Wirkung zu erzeugen. Das ergibt dann Nudeln, Nudeln, Nudeln. Funktioniert auch mit anderen Küchenthemen. Ein anderer Verlag bringt Kräuter, Kräuter, Kräuter. Kommt da ein neuer Trend auf uns zu? Aus der Reihe »Aus Kinoepen werden Kriminalromane« bietet der Merz nicht nur »Das Schweigen des Wassers«, sondern nicht leicht zu toppen »Krieg der Seesterne«. Während auf Deutsch lediglich »Fast alles, was Sie wissen müssen« zu haben ist, davon dafür immerhin Teil 2, gibt es unübersetzt »The Truth About Everything«. Ein bisschen Deutsch und ein bisschen Englisch, also am Ende weder noch, ist »How to Marktführer«, gibt es auch als How to Vegan. Noch ein neuer Trend? Eine gewisse Verwirrung herrscht bei den Jahreszeiten. Da gibt es nicht nur Winter im Sommer, Frühling im Herbst und Frühling, Sommer, Herbst und du, sondern auch das Jahr ohne Sommer, 25 letzte Sommer, der längste Sommer ihres Lebens, du und ich und der Sommer und Sommer ist meine Lieblingsfarbe. Vielleicht sind wir dem Universum letztendlich wirklich egal. Das etwas brachiale Wortspiel in der Frage »Hat hier jemand einen Musknacker?« wird im Untertitel mit der letztendlich guten Nachricht beantwortet, warum du erstmal gar nichts musst. Und auch das könnte ein neuer Trend werden. Die Ratgeber proben das Laissez-faire. So geht der Mops des Monats an einen solchen Ratgeber, der das eigene Genre dekonstruiert, indem er die Latte erst ganz hoch hängt, um dann nonchalant in größter Gelassenheit darunter durchzuschlendern. Der Mops des Monats geht an, finde heraus, wer du bist und mach's dann trotzdem.
Gestern gab es ja ein weiteres Testspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft der Männer. Gegen die Niederlande ging es und erstaunlicherweise hat die deutsche Mannschaft gewonnen. Schon wieder 2-1 in diesem Fall. Und das 2,5 Monate vor der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Jetzt will uns der Buchhändler Walter Fenn ein Fußballbuch empfehlen. Er arbeitet in der Buchhandlung Schmetz am Dom in Aachen. Guten Tag, Herr Fenn. Hallo.
Guten Tag, Herr Mayer.
Das Buch, was Sie uns empfehlen wollen, heißt 16:0, ein Buch von Dietmar Suess. 16:0 ist ja ein Traumergebnis oder ein Albtraum, je nachdem, auf welcher Seite man da steht. Was für eine Geschichte steckt denn dahinter?
Ja, da steckt ein weinender russischer Torwart auf jeden Fall dahinter. Und die damalige deutsche Nationalmannschaft 1912 hat nach dem 16:0, das Spiel war noch nicht zu Ende, tatsächlich beschlossen, das Toreschießen einzustellen, damit der Mann nicht noch stärker weinen muss.
Der saß da tatsächlich im Tor und hat geweint.
Der saß in der Ecke im Tor und hat geweint. Und davon erzählt uns Dietmar Suess in seinem schmalen Buch 16:0. Dietmar Suess ist ein großartiger Meister der kurzen Form. Und dieses Buch 16:0 ist eigentlich ein Sachbuch. Im Untertitel heißt es eine Erzählung. Aber er berichtet über ein Spiel, das es tatsächlich gegeben hat. 1912 bei den Olympischen Spielen in Stockholm. Die deutsche Nationalmannschaft ist bei den Olympischen Spielen gesetzt. Allerdings sind es nicht die wirklichen Olympischen Spiele. Die haben nämlich noch gar nicht begonnen. Fußball wurde damals sozusagen als Vorprogramm angeboten. Und Fußball hieß damals auch gar nicht Fußball, sondern die älteren Herren haben respektlos von der Fußlümmelei gesprochen. Und über dieses Spiel erzählt Dietmar Suess und er macht das humorvoll, er macht das einfühlsam, führt uns in die Charaktere ein, die wir da sehen. Das sind natürlich nicht die Profis, die gelackten Profis, die heute unterwegs sind. Der Erzähler hier ist Atsch Werner, der Torwart. Er ist vom Beruf Schornsteinfeger. Und wird dann von seinem Chef tatsächlich für die Olympischen Spiele, für dieses Spiel da in Stockholm freigestellt.
Sehr interessante Geschichte. 16:0, ein Rückblick aufs Fußballjahr 1912. Und nach dieser Fußballgeschichte haben Sie einen Kriminalroman für uns, die Medici-Morde, ein Venedig-Krimi vom britischen Autor David Hewson. Warum ist das ein besonders guter Krimi?
Mich hat das Buch sofort überzeugt, als ich auf die Rückseite des Buches guckte, wo der Verlag so eine kleine Zusammenfassung macht. Und wenn ein Autor, David Hewson in diesem Fall, seinen Hauptcharakter Marmaduke Godolphin nennt, dann schlägt mein altes Anglistenherz höher. Ich weiß, dass ich in der Welt der kuriosen englischen Typen bin. Allerdings ist Marmaduke Godolphin überhaupt kein Typ zum Liebhaben. Er ist ein unglaubliches Ekel. Er war früher einmal ein ganz berühmter Geschichtsprofessor in Oxford, hat sich dann aber gewandelt zu einem Fernsehgeschichtserzähler. Und er ist unausstehlich. Jetzt in Venedig hat er eine ganze Schar seiner früheren Bewunderer. Das wird im Buch The Golden Circle genannt. Das waren Studenten, die ganz bei ihm am Anfang waren. Die hat er eingeladen, weil er ist einer ganz neuen Spur auf dem Weg, die er als Historiker dann auflösen will. Es geht darum, dass Alessandro di Medici im frühen 16. Jahrhundert ermordet wurde und sein Mörder, Lorenzino di Medici, 11 Jahre später in Venedig wiederum ermordet wird. Und Marmaduke Godolphin will jetzt die These belegen, wissenschaftlich belegen, dass niemand anders als Leonardo da Vinci in diese Morde verstrickt ist.
Oha.
Und wie der Autor David Hewson das dann zusammenbaut, uns mit nach Venedig nimmt, in das Venedig zu Zeiten des Karnevals in Venedig. Hochspannend gemacht, das hat so einen Hauch von Agatha Christie in ihrer besten Zeit. Unglaublich tolle Charaktere und es wird natürlich auch von einer sehr klugen Kommissarin, Venezianerin, sehr gut gegessen in ganz versteckten Restaurants, die man niemals mehr wiederfinden wird. Das Dumme ist, dass Marmaduke Godolphin gar nicht zu der Ausführung seiner These kommen wird, denn 2 Tage später liegt er in einem Kanal und hat einen Dolch im Herzen.
Die Medici-Morde, ein Venedig-Krimi vom britischen Autor David Hewson, ein Muss, wie nach dieser Beschreibung von Walter Fenn. Und Sie haben noch eine dritte Empfehlung für uns. Da geht es um Fälschungen, um Kunstfälschungen in einem Roman von Patrick van Odijk, Der falsche Vermeer. Und das Buch hat aber auch mit deutscher Geschichte zu tun, nicht wahr?
Das hat ganz viel mit deutscher Geschichte zu tun. Einmal ist die Kuriosität hierbei, der Name Patrick van Odijk deutet auf den niederländischen Autor hin, der falsche Vermeer auf einen niederländischen ganz großen Maler. Patrick van Odijk ist Niederländer, ist in Deutschland aufgewachsen und hat das Buch in Deutsch geschrieben. Und es wurde sofort in den Niederlanden ins Niederländisch übersetzt, weil es ein Thema aufgreift, das in den Niederlanden sehr, sehr stark noch im allgemeinen geschichtlichen Bewusstsein ist. Unmittelbares Kriegsende, die Deutschen sind endlich weg. Kanadische Soldaten übernehmen die Aufsicht sozusagen und im Land beginnt die Aufarbeitung der Frage, warst du ein Richtiger oder warst du ein Falscher? Der Falsche, das war derjenige, der mit den Nazis zusammengearbeitet hat. Und die Geschichte, die hier in Romanform erzählt wird, hat es tatsächlich gegeben. Es hat einen Kunstmaler gegeben, Han van Meegeren. Im Buch heißt er anders, Van Aalst. Und dieser Mann hat während des Zweiten Weltkrieges Goebbels einen Vermeer verkauft für 1,6 Millionen Gulden. Und da Goebbels das Geld nicht in bar hatte, hat er im Tausch 30 konfiszierte alte niederländische Meister wieder an die Niederlande zurückgegeben. Aha. Es konnte also eine Heldentat sein, die der Kunstfälscher da gemacht hat. Allerdings glaubt ja keiner, dass das ein gefälschter Vermeer ist, sondern alle glauben, das ist ein echter Vermeer, den er Goebbels verkauft hat. Und damit ist er in den Geruch der Kollaboration geraten. Dieses Hin und Her rauszukriegen, ist das tatsächlich jetzt ein Mitläufer, der sich bereichert hat an den Nazis, oder ist das ein Held, der niederländische Kunstwerke wieder zurückgeholt hat und der die Nazis düpiert hat? Das ist absolut spannend gemacht.
Das ist ja eine wirklich interessant verzwickte Geschichte in der falsche Vermeer von Patrick von Odijk. Im Pendragon Verlag ist dieses Buch erschienen. Empfohlen hat es uns Walter Fennen von der Buchhandlung Schmetz am Dom in Aachen. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.